Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsepisode 100 Filme. Wenn wir jeden Tag einen Film angeguckt hätten, dann hätten wir jetzt ein Dritteljahr gefüllt. Aber es steckt ja noch mehr drin.
That's one way of looking at it. Yeah.
So betrachtet ist es gar nicht mal so viel. Wir haben die 100. Episode Top 250, zumindest der Filme, vorletzte Woche rausgebracht. Und jetzt, wie ihr das bei der 50 gesehen habt und wie ich es letztes Mal auch schon angekündigt habe, machen wir einen kurzen Rückblick, ein kurzes Wo sind wir jetzt? und schauen mal kurz zurück und lassen rekapitulieren, was so unsere Lieblinge waren, was vielleicht nicht so gut war, wo die Diskrepanzen zur Liste liegen, was ja ursprünglich mein Gedanke war. Irgendwie hinter dem, wir machen unsere eigenen Listen und gucken dann, haben wir einen besseren Filmgeschmack als die durchschnittlichen Menschen auf IMDb, also 40-jährige Männer.
Aha.
Ted. Ja? Ist dabei, im Übrigen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich bin dabei,
Und Joe ist auch dabei.
Jo.
Nochmal kurz, aber wenn ihr euch 102 Episoden von diesem Podcast hier anhört, potenziell mehr, da und nicht wisst, wer wir sind, dann weiß ich auch nicht. Ted hat eine wunderbare Google-Sheet gemacht, in dem wir unser eigenes Ranking eintragen konnten und mit einer einfachen Formel auch rausfinden, wie die Differenz zur offiziellen Liste ist. Noch mehr Formeln mit Differenzen untereinander habe ich es nicht eingefügt, aber ich denke, das kann man irgendwie augentechnisch ganz gut überblicken. Ich bin aktuell in dieser Liste drin. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mal damit an, dass wir einfach mal kurz der Reihe nach unsere Top 10 durchgehen und einfach kurz mal so dazu sagen, was so unsere Gedanken dazu sind. Unsere Herzenspicks, Top 10 der Top 100 der Top 250.
Oh boy. Aha.
Bei diesen Mengen an Filmen muss man halt irgendwo anfangen, ne?
Ja. Das ist genau das Problem inzwischen. Also das war bei den 50 noch nicht so sehr der Fall, wie es jetzt inzwischen ist, wo ich tatsächlich jedem neuen einordnen mir denke, oh man, das ist jetzt, ich kann nichts mehr gerecht werden hier einfach. Das ist immer so ein kurzer Anflug von, fuck, ich müsste eigentlich alles neu sortieren, weil ich werde einfach nichts gerecht hier. Da sind Dinge hintereinander oder voreinander, die ich eigentlich so nicht rechtfertigen kann. Und dann fällt mir auf, jedes Mal, wenn ich das umsortiere, dann werde ich irgendwas anderem nicht gerecht. Und dann denke ich mir, who cares about lists? Und dann denke ich mir, das bleibt jetzt alles so, wie es ist.
Da denke ich mir, warum mache ich überhaupt mit hier?
Ja, genau.
Wollen wir, ich würde einfach mal mit den Top Tens anfangen und so ein bisschen ins Labern kommen dadurch. Ich hab schon nach Ted sortiert.
Ah, okay.
Ich sehe, dass du im Dokument drin bist, aber ich kann es ja auch gern vorlesen.
Ja, nee, ich habe auch meine Letterbox-Liste hier offen. Also.
Ja, perfekt. Take us on a journey through your list.
Alrighty. Meine Top Ten ist eigentlich, wenn ich mir die jetzt so anschaue, die besteht aus relativ vielen Filmen, die ziemlich weit oben sind. In der offiziellen Liste. Also der größte Ausreißer ist meine Nummer 1. Aber ich gehe mal hier durch, wie die sind. Also ich habe hier auf 10 City of God auch so einen Film, wo wir, über den haben wir ja schon vor fünf Jahren geredet. Also der ist sehr weit oben auf der Liste. Es fühlt sich ewig an. Ich fühle sich, als ob ich den gar nicht angeschaut hätte. Weil das war auch so nur ein Watch für mich. Ich habe seitdem nicht gesehen.
Stimmt.
Auf 9 hatte ich Harakiri, auch einer, den fand ich super eindrucksvoll, den hatte ich auch nur einmal gesehen. Die nächsten Filme sind so, die ich alle sehr viel öfter gesehen habe, und zwar einmal Matrix und Alien, das sind so zwei Horror-Science-Fiction-Picks. Horror- und Science-Fiction-Picks. Seven Samurai, das ist so einer, der super weit oben ist, glaube ich. Und dann 12 Angry Men habe ich auf der 5. Der ist tatsächlich auch auf der offiziellen 5, also der ist perfekt platziert. Ja. Das war so ein Film, von dem war ich so beeindruckt, den fand ich so super, dass es sich immer schlecht angefühlt. Ich habe immer alle Superfilme, die ich irgendwie in die Top 10 haben wollte, habe ich bis zu 12 Angry Men geschoben, und dann habe ich mich nicht mehr weiter hochgetraut, außer ich war halt wirklich so super Hype. das ist halt meine Top 4. Einmal halt Parasite, als wir den natürlich eingeladen haben. Ich liebe diesen Film. Der ist super hoch bei mir. Ich weiß nicht, ob er es da verdient hat. Ich habe ihn jetzt auch seitdem nicht mehr angeschaut, aber auf jeden Fall ein Film, den ich super gute Erinnerungen habe. Und dann hier so meine Weep-Picks. Meine Weep-Film-Pro-Picks. Ich habe auf der 3 habe ich Spirited Away. Auf der 2 habe ich den ersten Paten. Und auf der 1 habe ich Princess Mononoke. Das ist so der große Ausreißer bei mir. Ich sehe gerade hier auf der offiziellen Liste auf Platz 81 und bei mir ist er auf Platz 1. Dass ich halt Spirited Away und Mononoke jeweils auf 1 und 3 habe, ich weiß nicht, wie ich mich da fühle, so filmgeschichtemäßig mit den ganzen restlichen Sachen, die hier drin sind.
Aber
ich bin ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wo ich die anderen Filme. Das sind die beiden Filme von, also nochmal mehr als Matrix, der auch ein bisschen, aber so Spirited Away und Mononoke sind so die beiden, die ich als Filme als sehr appreciate, aber die halt für mich von dieser Top 10 den allergrößten Nostalgiefaktor haben von diesen restlichen. Also viele von denen habe ich ja nur einmal gesehen, aber die beiden, die sind halt mit mir verstrickt aufs Vollkommene. Also ich war auch früher, wo ich dann noch in meiner jugendlichen Zeit extrem viel Anime geschaut habe. Und ich sage das halt jetzt gerade, wo ich halt gerade dabei bin, so wieder Miyazaki durchzugehen. Weil ich mir die Filme nochmal anschauen will, aber halt mit The Boy and the Heron, den ich mir jetzt dieses Wochenende anschauen werde, schaue ich mir gerade die ganzen restlichen wieder von vorne an.
Geil.
Das sind einfach besondere Filme für mich. Wobei ich aber sagen muss, für mich fühlt sich schon so an, so, wenn ich nochmal so ein bisschen überblicke bei mir, schon die Top 15, das sind so, ich wünschte, ich könnte so die nächsten 5 bis 10 Filme einfach in die Top 10 reinquetschen irgendwie, aber
Das ist halt,
ja. So schaut es bei mir aus. So ein großer Ausreißer, mit dem ich mich sehr zufrieden, ist halt einfach mein Lieblingsfilm, auf eine gewisse Weise. Aber ja, das ist meine Top 10.
Sehr cool. Ich finde, also wir werden gleich bei Joe auch ein bisschen sehen und bei mir auch, aber es ist einfach, natürlich gibt es diese Klassiker der Filmgeschichte, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen manchmal überlegen, ja, okay, ist es jetzt so ein, also okay, ich kann nicht für euch sprechen, aber ich spreche für mich, wenn ich sage, setze ich den jetzt noch weiter runter, wenn ich das Gefühl habe, es hat er vielleicht einfach nicht verdient, obwohl ich subjektiv andere Filme lieber mag. Und das ist ein Dilemma, das ich am Anfang stark hatte. Dann habe ich irgendwann gesagt, oh, hey, ganz ehrlich, ich versuche es zu überwinden. Und jetzt ist es wenig irgendwo zwischendrin gelandet. Aber ich finde es cool, dass unsere Listen irgendwie so trotzdem den persönlichen Geschmack abbilden. Und das ist bei dir sehr evident.
Ja,
cool.
Auf jeden Fall. Ich glaube, der eine, der bei mir einfach so ich irgendwie nicht anfasse, ist halt der Pate. Und wo ich mich so teilweise fühle, so, ja, aber eigentlich mag ich viele Filme drunter lieber. Aber auch der Grund, wieso er auch immer noch auf der Nummer 2 ist, weil eigentlich war er noch, ich glaube, wenn ich mich wirklich erinnere am Anfang von unserer Liste, war er eigentlich noch weiter unten. Also ich glaube, ich hatte ihn dann nochmal gesehen gehabt oder war einfach so, nee, ich finde diesen Film einfach so klasse und dann habe ich ihn dann nochmal hochgesetzt. Ja. Also das ist die Sache. Für mich ist auch viel Recency Bias. Mittlerweile hat sich's bei mir so sehr verändert mit wie ich die Filme anschaue, weil als wir damit angefangen haben hier, wo du und ich, wo wir so wirklich so zugestiegen sind bei Planet Film Geek, also die Anzahl von Filmen, die ich jährlich gesehen habe zu dem Zeitpunkt und die Anzahl von Filmen, die ich momentan jährlich sehe und wie viele Filme ich jetzt in den letzten 5 Jahren gesehen habe.
Das ist kein One-off-us. One-off-us. Part of the hive mind.
Aber deswegen ist es so, es ist wieder so ein ganz anderes Gefühl. Und deswegen, man wird nichts gerecht. Deswegen muss man einfach seinem Bauchgefühl vertrauen und es einfach so lassen, wie es ist. Und ja, es bildet wirklich so ein bisschen meinen Geschmack einfach ab. Und ich bin da sehr zufrieden damit.
Ja, ich merke, ich habe einen ganz gravierenden Fehler einfach gemacht in der letzten Aufnahme. Oh. Wir haben nämlich hier direkt davor den 100. Film aufgenommen, North by Northwest. Und dann habe ich darüber geredet, ja, ich will eigentlich die ganze Zeit umsortieren. Das habe ich in der Top 10 ein bisschen umsortiert. Aber glücklicherweise habe ich nur innerhalb der Top 6 so ein bisschen hin und her geschoben, also nur die Plätze leicht vertauscht. Das ist jetzt nicht, die Zahlen in deiner Tabelle sind jetzt leicht daneben, aber nicht völlig daneben. Deswegen, das sollte, glaube ich, okay sein.
Das ist okay.
Ich weiß nämlich jetzt auch nicht mehr, sonst müsste ich jetzt anhand der Tabelle nochmal zurückbauen, aber wir können ja dann in der Tabelle sagen, wie es davor war, ist nicht gravierend anders. Ich habe tatsächlich eine relativ ähnliche Top 10, wobei mir Spaß macht, dass deine Top 10 halt sehr persönlich ist und bei mir ist es auch und da gehören auch Klassiker rein. Wie die Godfather-Filme, die bei mir beide drin sind, ich sage gleich die Reihenfolge, aber ich finde halt auch, weil so geht es mir ja immer, ich bin ja immer so jemand, wenn irgendwas total gehypt ist oder so einen Status als, oh, das ist der beste Film aller Zeiten oder einer der besten Filme oder einer der besten Regisseure, dann bin ich ja immer gleich so, na, so gut ist er nicht. Ist so immer meine Instant-Reaktion, meine Trotz-Reaktion, mein innere Hipster, so Anti-Mainstream. Und dann gibt es aber halt so bestimmte Filme, wie ja zum Beispiel die Godfather-Filme, die Pate-Filme, wann immer, also ne, wenn ich sie gerade lang nicht gesehen habe, dann wie jetzt auch gerade, denke ich mir immer, ja, sind sie wirklich so gut? Und dann schaue ich sie mir an und dann denke ich mir, ja, fuck, sie sind wirklich so gut. Und entsprechend, und dasselbe gilt für Citizen Kane und so weiter. Deswegen, ja, die gehören da schon irgendwo hin und dann kann man sich drüber streiten, ob die in die Top 10 oder in die 15, who fucking cares, ist auch irgendwo egal. Deswegen, mein Platz 10 ist Citizen Kane, der ist natürlich sehr viel weiter oben, als er in der eigentlichen Liste ist und das ist, da passe ich mich lieber eher so dem Kritiker-Mainstream an, wo der ja manchmal in der Sight-and-Sound-Liste auf Platz 1 war und so weiter. Da gehe ich mehr mit der mit. Dann 12 Angry Men habe ich auch drin, der ist auf der 9, dann den ersten Godfather, dann den zweiten Godfather auf 8 und 7. Weiß ich auch nicht, ob der erste nicht vor den zweiten gehört, aber dafür habe ich es zu lange nicht mehr gesehen, du gibst so Shit. Dann habe ich jetzt gerade Matrix auf die 6 geschoben, der war, glaube ich, davor auf der 4.
Yep.
Weil ich dann doch Sunset Boulevard in die 5 haben wollte und auf der 5 und Casablanca auf der 4. Sunset Boulevard ja auch, glaube ich, deutlich höher als in der eigentlichen, ja, aber der ist halt auch einfach so geil. Casablanca hat den Status verdient, den er hat. Seven Samurai ist meine 3, Rear Window meine 2 und Amadeus meine 1. Und das ist, glaube ich, so. Rear Window und Amadeus sind halt, und auch Sunset Boulevard und Matrix sind so, so einfach. Seven Samurai ist ja auch drin, obwohl er in der eigentlichen sehr viel weiter unten ist. Der ist schon eine sehr persönliche Top 10, ja, muss man schon sagen.
Das ist gar keine so riesige Diskrepanz. Der ist fast in den Top 20.
Ah ja, okay, stimmt. Dann geht's ja. Er ist auch schon ewig her, dass wir darüber geredet haben, hast recht.
Boah, ey, ganz ehrlich. Aber, also, ich finde es auch ein guter Indikator, wenn es so lange her ist, dass wir über den Film geredet haben und ich trotzdem irgendwie es so stark im Gedächtnis habe noch.
Ja, das ist fair.
So, wie ich den Film gesehen habe und wir drüber geredet haben. So, es gibt Filme auf dieser Liste, da denke ich mir, ich habe keine Ahnung, was ich darüber gesagt habe. Und es gibt Filme, da bin ich mir sehr sicher, noch zu wissen, was ich drüber gesagt habe. Und das sind erstaunlicherweise, man möchte es kaum glauben, Filme, die mir sehr gefallen haben meistens.
Oh, Schocker.
Wo wir vor einer Stunde geschwärmt haben.
Manchmal sind es auch Filme, die mir nicht gefallen haben.
Ja.
Bei Fight Club kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Ja. Ja, das ist so eine, weil manchmal denke ich mir halt auch, okay, ich habe den jetzt irgendwie dann 5 Jahre nicht mehr gesehen, jetzt müsste ich den, also Fight Club ist zum Beispiel einer, den würde ich ganz gerne nochmal sehen, Shining ist zum Beispiel einer, den würde ich ganz gerne nochmal sehen, weil die beide super weit unten sind bei mir und ich mich erinnere, was ich damals gesagt habe und sehr gerne wissen möchte, ob ich eine andere Meinung jetzt hätte oder eine erweiterte, differenziertere Reaktion darauf, sage ich mal. Also bei Shining ist das eigentlich am meisten vorhanden, das Interesse. Ja. Punkt.
Ja, es ist ein spannender Gedanke. Aktuell bin ich noch sehr im serialisierten, ich will hier durchkommen. Ja. aber klar, ich meine,
wenn sich die Chancen
schon
ergeben,
die interessant sind zu rewatchen.
Wie wir schon bei der letzten Pause gesagt haben, wenn wir das jetzt irgendwie hinbekriegen, wirklich so alle paar Monate ins Kino zu gehen, dann können wir wirklich uns die Filme aussuchen, die wir nochmal anschauen wollen.
Oh. Shining im Kino fände ich auch sehr, sehr krass. Irgendwie so mit den Liminal Spaces und so.
Wäre sehr interessant.
Ja.
Da sind so einige, die ich ganz gerne mal im Kino sehen würde.
Ja.
Let's get it fucking done. Anderes Thema außerhalb des Podcasts. also ich bin auch sehr gespannt jetzt auf die, was so die größten Diskrepanzen sind. Also ich glaube hier, ich glaube Amadeus ist wahrscheinlich die größte Diskrepanz bei mir, aber das ist halt der totale persönliche Pick. So, ne?
Nee, ist es tatsächlich nicht.
Oh.
Aber dazu nachher mehr.
Dazu nachher mehr.
Ich lasse dich auf glühenden Kohlen sitzen.
Ja, das ist spannend. Spannend einfach.
Spannend.
Oh nee, oder ist es Fight Club, weil der so weit unten ist? Wer weiß das?
Naja, wir haben positive und negative Diskrepanzen.
Ja, okay. Ja, also ja, wie gesagt, das Ziel ist ja auch irgendwie, dass es eine persönliche Top 250 ist. Und da ist immer diese Abwägung zwischen Klassiker und Klassiker für einen selber und Klassiker generell. Wobei die bei mir deutlich, also früher war das mehr so ein Ding, dass ich mir gedacht habe, boah, ist der Film jetzt irgendwie, der muss ja irgendwo weit oben, weil alle sagen, der muss so weit oben. Inzwischen bin ich da sehr viel komfortabler, wenn mir ein Film, der als Klassiker gilt, halt nicht wirklich gefällt, das dann auch so zu sagen, beziehungsweise auch zu bewerten, und das würde ich dann auch entsprechend einordnen. Also ich würde jetzt, glaube ich, bei mir behaupten, dass jetzt wenig, dass eigentlich kaum was irgendwie einen Platz hat, den ich nicht persönlich auch einfach vertreten kann. So, ne?
Ja. Geht mir ähnlich mit meiner Liste.
Ja, da würde ich doch sagen, mach du doch mal direkt weiter.
Dann mach ich mal meine Top 10. Was für eine glanzvolle Überleitung. Grave of the Fireflies ist meine Nummer 10. Wir fangen sehr weeby an, tatsächlich auch mit meiner Top 10. Danach kommt nämlich Spirited Away. Und das war irgendwie so ein, das war so ein Double Feature in der Liste, glaube ich, damals.
Was?
Lass mich war es auf keinen Fall. Aber es war, die kamen doch, glaube ich, im selben Monat raus oder so. Es war, die waren irgendwie miteinander verknüpft. Nee, es war Totoro.
Totoro und
Grave of the Fireflies.
Die hatten da hatten wir in der Miyazaki-Staffel drüber geredet.
Ja. Und genau, die Miyazaki-Staffel wollte ich jetzt an diesem Punkt kurz erwähnen, weil, Ted, du hast ja vorhin auch schon über deine Top 3 geredet. Und ich muss sagen, jetzt, wenn ich so zurückblicke, ist die Miyazaki-Staffel auch meine Lieblingsstaffel Directed By gewesen, in der ich dabei war. Also das waren irgendwie fast alles Banger, und wir hatten auch irgendwie so gute Gespräche drüber, und es ist mir sehr bildlich noch im Kopf irgendwie alles. Und ja, vielleicht ein Mitgrund, warum Spirited Away so weit oben bei mir ist. Mal davon abgesehen, was für ein geiler Film
es war. Es war tatsächlich eine sehr geile Staffel. Vor allem deswegen, weil Joe nichts mit Anime am Hut hatte. Also zu dem Zeitpunkt halt wirklich gar nichts mit Anime am Hut. Sondern man so wirklich so, so diese Perspektive einfach da mit reinzukriegen, war super interessant.
Ja, voll.
Always happy to help.
Und zu sehen, dass du fast jeden davon irgendwie mochtest, also das war auch cool.
Ja, durchaus. Viel gelernt in der Staffel, absolut.
Ja. Genau, Harakiri ist meine Nummer, nee, One Flew Over the Cuckoo's Nest ist meine Nummer 8. Einer flog übers Cuckoo's Nest, der ist, glaube ich, bei keinem von euch in der Top 10. Aber hier kommen wir jetzt so zu meinen Theater-Picks.
Oh ja.
Und das ist, ich würde sagen, Cuckoo's Nest auf jeden Fall. Danach kommt Harakiri, das ist ein bisschen weniger in die Richtung. Come and See ist meine Nummer 6. Dann wieder hier, Theater auf Platz 5, wie bei Ted und wie in der offiziellen Liste auch, witzigerweise, ist 12 Angry Men, damit auch fast die niedrigste Diskrepanz zu allem irgendwie. Sehr witzig. Parasite habe ich auf meiner Nummer 4, so wie Ted. Bin ich auch unsicher mittlerweile. Und das ist vielleicht eine Stelle, bei der ich kurz noch mal drüber reden will, weil vielleicht denkt sich der ein oder andere oder die ein oder andere, warum redet ihr eigentlich noch nicht über Across the Spider-Verse oder Oppenheimer? Das ist mal wieder mein Reminder, es hin und wieder mal anzusprechen. Wir reden über die Filme erst, wenn sie mindestens ein Jahr draußen sind. Was sich vielleicht ein bisschen arbiträr anfühlt, ein Jahr, reicht es überhaupt aus? Aber ich glaube, dass es dann bis dahin hat genug Zeit gehabt, sich auf IMDb zu setteln, dann ist er auf irgendwelchen Streaming-Seiten schon eine Weile draußen, und dann kann man einfach nochmal anders den Film betrachten.
Es ist auf jeden Fall genug Zeit, um aus so einem Hype-Cycle rauszukommen.
Genau.
Also ein Jahr später, da gibt es dann schon den nächsten Hype-Cycle auf jeden Fall, da ist es dann nicht mehr so ein Ding.
Ja. Wobei ich bei beiden keinen Zweifel habe, dass sie drin bleiben werden.
Ja, mit Sicherheit.
Into the Spider-Verse hat sich ja auch gehalten. Und ich meine, ein Nolan-Movie, der nicht in der Top 250 ist.
Na, das ist ja, das, dann gehen ja Leute in den Knast. Das können wir nicht machen.
Ja, ja, in den Patenknast. genau, dann kommen wir zu hier. Billy Wilder, tatsächlich, hat es auf meine Top 3 geschafft. Sunset Boulevard ist einfach ein Ich meine, ein bisschen Recency-Bias, obwohl gar nicht so sehr. Das ist gar nicht mehr so lange her. Es ist eine Weile her, dass wir den aufgenommen haben. Das ist einfach so ein geiler Film.
Wir haben in Directed By vor kurzem drüber geredet, aber
genau.
In der Top 250 ist der schon ein bisschen her.
Aber das hat es mir auch noch mal bestätigt, wie geil ich diesen Film finde. Sunset Boulevard ist einfach. Und das sind halt die Herzenspixies hier irgendwie.
Ja.
City of God auf Platz 2. Lang auf Platz 1.
Wow.
Weil es einfach. Es ist einfach. Ich weiß nicht, ob das mein Pädagogenherz ist. Ich glaube, damals habe ich so ein bisschen drüber geredet. okay, es ist mein Pädagogenherz.
Und das auch der.
Ja, keine Ahnung.
Das ist nichts Schlimmes.
Es ist, ich weiß. und auf Nummer 1 ist dann aber wieder der Schauspieler mit M.
Natürlich.
Den wir ja gerade erst aufgenommen haben.
Nice.
Frisch rausgebracht an dem Tag, an dem wir das jetzt aufnehmen. Das ist einfach mein Herzensfilm. Und wie schon gesagt, wenn mein absoluter Lieblingsfilm auf dieser Liste wäre, dann würde ich ihn natürlich drüber setzen. Aber ist er nicht, also was willst du machen?
Ist eigentlich interessant, hier die M-Episode gerade anzuhören, nachdem wir ja, wo ich in Berlin war, im Filmmuseum da waren und da ein riesiger Teil der Ausstellung zur Stummfilmzeit oder halt eine Weimarer Kinozeit und so weiter ist. Und das war interessant. Also wäre fast geil gewesen, das nochmal aufzunehmen danach, aber es war auch gut so. Aber das hat es natürlich jetzt nochmal bekräftigt. Also ich finde übrigens, Shoutout an der Stelle, wer in die deutsche Kinemathek, die Chance hat, in die deutsche Kinemathek in Berlin zu gehen. Die Ausstellung ist schon sehr, sehr
ziemlich
geil.
Cool.
Also wir waren da ewig drin.
Ja. Irgendwann haben wir gesagt, boah, hey, wir haben noch gar nichts gegessen. 15 Uhr.
Ja, nice. Da ist viel guter Shit zu sehen. Also da kann man echt mal einen ganzen Tag verbringen. Sehr zu empfehlen.
Ja, es war wirklich cool. Und ja, M hat es verdient. Ich meine, gut, ich weiß nicht, ob Fritz Lang als Person es verdient hat, aber die Filme, die er gemacht hat, sind mächtig. Und ich habe dann tatsächlich, wenn wir jetzt kurz über die Aufnahme, wenn du schon von der Aufnahme sprichst, muss ich noch kurz was loswerden. Ich habe nämlich in der Folge irgendwie gesagt, dieses Biopic von Fritz Lang, und dann habe ich so ein bisschen vernuschelt. Also es geht in diesem Film, der Fritz Lang heißt, um das Making-of von M. Und es ist semi-biografisch, also es ist halb, also es ist halt ein Biopic. Pick im Sinne von, es ist halt ein bisschen was dazu erfunden. Aber es geht auch sehr um den Konflikt, den Lang und Thea von Harbou hatten, weil sie halt da rechtsextreme Themen stärker reinbringen wollte und halt pushen wollte.
Klar, also auf die Watchlist setzen?
ich habe ihn als Blu-ray. Wir können ihn können gern uns zusammentun und den mal gemeinsam angucken.
Sehr
dann habe ich endlich mal einen Vorwand, den Film mal anzuschauen. Weil es frustriert mich endlos, dass der immer noch rumsteht.
Ja.
Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das der Film erfunden hat, das habe ich jetzt mal wieder, mit jedem Mal, dass ich drüber rede, realisiere ich, wie wenig ich eigentlich recherchiere. Aber in dem Film, kleine Spoilerwarnung, ist auch quasi Backstory, er hat seine erste Frau erschossen. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war oder ob das jetzt nur für den Film so inszeniert ist. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht oder ein Vorwurf, der nie bestätigt wurde. Auf jeden Fall, wenn das so ist, nehme ich alles zurück, was ich jemals über Fritz Lang gesagt habe.
Holy shit.
Aber gut. Das
klingt nach was mehr bekannt wäre eventuell.
Ja, eigentlich schon. Ne? Andererseits, keine Ahnung, 20er. Vielleicht waren Menschenleben da einfach nicht so. Ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, tatsächlich, also die wurde erschossen und es gibt Gerüchte, aber es wurde ihm nie so offiziell, sie wurde aber erschossen.
Ah, okay, ich lese gerade, dass das wohl im Film einfach behauptet wird, obwohl es die offizielle, also es gibt halt keine Anzeichen und es wird von Suizid ausgegangen, aber ist wohl halt, das Biopic entscheidet sich halt für eine klare Haltung, was das angeht, ohne dass es dafür jetzt irgendwelche Beweise gab.
Anzeichen gegeben hätte.
Ja,
okay. Das ist nicht so cool, aber
Biopic halt, muss man schon immer
ist halt ein Biopic.
Hinterher nochmal recherchieren, wahrscheinlich.
Ganz genau. Gut, dass du es gemacht hast. Vielen Dank.
Ich habe nur kurz durch zwei Letterboxd-Reviews gescrollt und da hat es gleich an erwähnt.
Perfekt.
Da sind meine News.
Ich saß gerade vor dieser endlos langen Wikipedia und dann dachte ich mir, nö.
Ja. Das machen wir dann, wenn wir Directed bei Fritz Lang machen. Da hätte ich ja schon Bock drauf.
Ja. Ja, ich meine, wir teasen es jetzt schon so lang an, irgendwie über die Episode und so, dass wir jetzt, das eigentlich müssen wir es jetzt machen. Es
wird halt jetzt, wo ich mich gerade so viel mit Kino der Weimarer Republik beschäftigt hat, eigentlich wäre es jetzt schon, ne?
Ja.
Wird sich halt anbieten.
Das wäre auf jeden Fall was, bei dem ich sehr hype wäre.
Yes.
Sehr hype.
Und dann müssten wir da könnte man halt super geil einfach als Bonus-Episode dann Giorgio Moroders Metropolis machen. Da hätte ich so Bock drauf. Wisst ihr, was es ist?
Nee,
ich habe keine Ahnung. Was ist?
Wisst ihr, wer Giorgio Moroder ist?
Das auch das weiß ich
nicht. So ein Elektromusiker aus den, der halt in den 80ern super bekannt war, ein Deutscher, glaube ich. Und der hat seine eigene Version von Metropolis gemacht, wo er die quasi komplett gerescored hat mit 80er Techno quasi.
Ach, wow. Das ist Giorgio Moroder.
Ja, und das
Midnight
ist halt
Express.
Ein offizielles Ding. Giorgio Moroders Metropolis. Das ist ein Ding, das man sich halt angucken kann. Weil er quasi seine eigene Metropolis-Version mit seiner eigenen Musik quasi verbunden hat und soll wohl ziemlich geil sein. Halt ein super trippy Erlebnis. Aber
okay. Ja. Hört sich sehr interessant an.
Jo.
Ja, ist halt das Schöne an der Public Domain.
Yes.
Dass man Leute wieder kreativ Sachen benutzen können. Natürlich gibt es da viel Shit, was jetzt auch, was man jetzt Anfang des Jahres schon sieht. Aber vor allem mit Steamboat Billy, Steamboat Willy.
Steamboat Willy, ja.
Ja, aber immer Potenzial für sehr interessantes Zeug.
Okay. Sehr spannend. Das klingt nach einem guten Konzept. Apropos gutes Konzept. Ich hatte auch ein Konzept für diese Folge, dass ich nicht komplett über Bord
werfen
Sache
sagen.
Werde, sondern
ich fand es so interessant. Also ich habe jetzt gerade noch drüber geschaut. Ist nur ein Film, der in allen, ist nur ein Film da, der in allen Top Tens geblieben ist. Von uns dreien.
12 Angry Men?
12 Angry Men ist der einzige, der und der ist ja auf Platz 5 in der eigentlichen Liste. Das heißt, das ist so der eine Film, der bei uns allen dreien, der sich die ganze Zeit oben gehalten hat.
Das ist interessant. Das ist ja auch eine Aussage.
Wobei, bei Godfather bin ich der Ausreißer. Ich habe ihn auf 18.
Ja, also wir haben überall sonst haben wir Ausreißer, aber das war so der eine, der sich überall in der Top 10 gehalten hat.
Interessant. Interessant.
Was interessant ist, weil es ist so der eine in der eigentlichen Top 10, der so ein bisschen
Fehl am Platz
wirkt. Also nicht Filmbroy wirkt wie
die letzten Filme. Genau. Stimmt. Da, wo die Letterboxd-Liste wahrscheinlich eine ähnliche Meinung dazu haben könnte, weiß ich nicht, ohne die es gesehen zu haben.
Maybe, lass mal gucken, wo ist er bei der Letterboxd-Liste? Da ist er
auf
Platz
3.
Ja.
Das und Godfather 2 sind die zwei, die in der Letterboxd und in der IMDb beide sehr weit oben sind. Ne, und Shawshank ist auch in der Letterboxd weit oben und so, aber Ja.
Was lustig ist, weil Letterboxd ja nach der ganzen Batman-Blabla-Story kam. Das heißt, vielleicht hat Shawshank für viele Leute doch einfach Merit. Ich meine, er war ja schon auf Platz 4.
Ich habe den auch nicht mehr gesehen, seit wir das aufgenommen haben. Das ist halt 5 Jahre her. So, ne? Also auch das wäre interessant, noch mal zu gucken.
Ja, das ist sicherlich. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, er ist so sappy, dass ich mich nicht sehr ändern werde.
gut möglich.
Naja, bevor wir jetzt zu sehr auf einzelne Filme eingehen, danke für den Hinweis, Ted. Das ist tatsächlich auch der Film mit der fast niedrigsten Diskrepanz zwischen uns allen und der Liste. Ich glaube sogar nicht fast, sondern tatsächlich der. Der einzige, der niedriger hat, ist Joe mit Platz 9. Das heißt, er ist eine Gesamtabweichung von 4 ist, glaube ich, mathematisch unmöglich, da ist noch drunter zu kommen.
Ja.
Aber es gab so ein paar lustige Sachen. Und ich würde mal damit anfangen, einfach mal die Differenzen im positiven Sinne durchzugehen. und es einfach mal so uns durchzumachen. Also Ted, ich sag dir, die drei Filme mit den größten Diskrepanzen bei dir, okay, im positiven Sinne, sind Prinzessin Mononoke, ah, 80 Plätze über dem tatsächlichen Platz, bei dir auf Platz 1, okay, 81 im Original. Come and See, mit 79 Plätzen Abweichung, er ist bei dir auf Platz 11, in der Originalliste auf 90. Und High and Low, tatsächlich der Recency-Bias ein bisschen, ne? Also ich meine, die ist gar nicht so lange her, dass wir die aufgenommen haben.
Ja, stimmt. High and Low und Come and See kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass wir über die geredet haben.
Der ist ganze 73 Plätze abgewichen, im positiven Sinne. Mit Platz 13 bei dir, Platz 86 in der offiziellen Liste. Und ja, also es sind schon große Diskrepanzen irgendwie, ne? Das sind so die, aber ja.
Ja, schon. Irgendwie, ja, also jetzt bei Mononoke hatte ich es ja gesehen, dass ich den auf Platz 1 gesetzt hatte. Aber ja, ich muss sogar sagen, für mich fühlt sich sogar tendenziell, könnte es sogar noch höher werden. Weil ich habe das Gefühl, so jetzt ist es schon ein bisschen her, seitdem wir über Heinlo geredet haben. Also ist halt schon ewig her, seitdem wir über Seven Samurai geredet haben. Aber ich habe so das Gefühl, dass mir dass eventuell Heinlo, dass ich den eigentlich lieber mag, aber mich nicht getraut hatte, den höher zu setzen. Weil ich dachte, okay, ich müsste mir eigentlich Seven Samurai nochmal anschauen, aber es sind halt auch so 4 Stunden, die man mal investieren muss.
Das ist es halt.
Und ja, Come and See überrascht mich nicht. Ich hatte den ja zum zweiten Mal gesehen, als wir über die Liste geredet hatten, und da wusste ich schon so, der Film wird sehr weit bei mir oben landen, und ja, wie du gesagt hast, der ist auf mir auf der 11, also der kratzt direkt an der Top 10. Und es ist ist ja auch so ein Film, der auch erst so, als wir ihn übergeredet haben, der war nicht allzu lang auf der Liste, soweit ich mich erinnere, da war ja irgendwas Komisches ist passiert. Das war mit der, soweit ich mich erinnern kann, und ich jetzt weiß ich nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber der war ja nicht auf der Liste für eine Weile. Oder zumindest, oder ist irgendwie aufgetaucht, weiß nicht. Ich weiß aber, dass bei der Invasion von der Ukraine, dass auf einmal die Tarkovsky-Filme anscheinend verschwunden sind von der Top 20.
Oh, da hatten wir drüber geredet.
Das meine ich, mich zu hören. Ich bin mir aber nicht sicher.
Aber ich weiß nicht, ob das von der Liste war oder war das.
Oder haben irgendwas mit dem passiert?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich
erinnere mich dunkel, dass du sowas erzählt hattest da.
Ja, ich habe auf jeden Fall Schlagzeilen gesehen, aber ich hatte ja nie wirklich so die Liste davor abgescannt nach den Filmen. Deswegen weiß ich nicht. Ich schaue jetzt einfach mal, weil es mich interessiert. Ja, nee, Stalker ist nicht drauf. Den würde ich mich am ehesten erwarten. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß sowas, dass irgendwann mal passiert. Aber anyway, alles auch wieder am Abschweifen bin ich. Ja, also alle drei zu Recht sehr weit oben. Also für mich it's a crime. Die Sache ist, weißt du, was die Sache mit der IMDb Top 250 ist generell? Ist, dass Diskrepanzen so hart vorprogrammiert sind, weil halt viele Filme für mich gar nicht mal erst in die Top 250 gehören, geschweige denn auf den hohen Plätzen, von denen sie in der Top 50 teilweise einnehmen in der IMDb. Es gibt teilweise Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, die ich alle höher bewerten würde als so die letzten 20, 30, die jetzt auf meiner Liste sind, die so Platz 70 bis 100 oder sowas. Aber ja, das sind so welche, die gehören höher. Die gehören sehr viel höher. Und interessanterweise 3 Filme halt aus dem Nicht-Hollywood-Bereich von meiner Seite. Ich will mal schauen, was das bei euch sind.
Das stimmt. Ähnlich, tatsächlich. stimmt gar nicht. Witzig. Joes höchste Abweichung ist tatsächlich Citizen Kane.
Ha.
Mit Platz 10 zu Platz 100 auf der tatsächlichen Liste.
Ja.
Den haben wir ja gerade erst rausgebracht.
Das stimmt.
Ja. Danach kommt Lawrence of Arabia, auf Platz 17 bei dir, auf Platz 98 Und natürlich, wie du vorher gesagt hast, in deinen größten Abweichungen ist natürlich auch dein Platz 1, Amadeus, auf Platz 1, im Original auf Platz 75.
Ja. Alles kriminell unterbewertete Filme auf der echten IMDb. Mm. Und so ungefähr das Gegenteil zu Ted, weil das sind halt alles Hollywood-Filme. Und zwar so klassisches Prestige-Epos, Hollywood, das so stimmt. In dem Fall, ne?
Alle drei.
Alle drei.
Das ist sehr lustig.
Alle drei eigentlich Filme, die Leute sagen, oder die Leute anbringen, wenn sie über stuffy, filmsnobbige Filme reden, so, ne? Also eigentlich ist auch
die
so ein.
Die alle überhaupt nicht
Ruf,
snobby sind.
Ja, die alle
sie gar nicht sind.
Richtig, also Ruf. Most of all Citizen Kane, ne? Haben wir ja auch in der Episode damals drüber geredet. Aber halt einfach, das passt zu dem Filmsnob-Image, das ich habe. Und das passt natürlich generell, wie ich die IMDb Top 250 sehe, also wo halt oft. Finde ich, also ne, die negativen Diskrepanzen werden alles Filme sein, die ich so ein bisschen overhyped finde, die eher modern sind. Und dann finde ich Filme, die ein bisschen älter sind, die dann von Leuten eben so als Snobby-Filme abgetan werden, obwohl sie den Klassikerstatus verdient haben, eher weiter unterlanden, die ich dann eher weiter hoch schiebe. Ich glaube, das wird so der größte Unterschied so zwischen den negativen, bei den negativen Diskrepanzen und bei den positiven hier sein. Also so ist das, wie ich mir das 100% erklären kann. Deswegen macht das absolut Sinn.
Ja, ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen weitergeht und guckt, überfliegt, dann trackt das auf jeden Fall. Also deine weiteren Diskrepanzen fallen alle in dieses Raster von ist vermutlich undervalued im Allgemeinen, weil Leute sehen, oh, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, oh, es ist ein Film aus 1966, den gucke ich nicht an.
Das ist auch nämlich so auf, ich meine, das ist auch so ein bisschen, weil ich nur Klassiker dann wahrscheinlich aus diesen Jahrzehnten anschaue, aber wenn du auf Letterboxd in den Statistiken kannst du ja sehen, welche Jahrzehnte bei dir am höchsten bewertet sind. Das sind die 40er, 50er und 60er bei mir. Ja. Was Sinn macht, aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen gebiased, weil ich halt, wie gesagt, dann nur sehr.
Man schaut sich nur die Bangers an.
Nee, wenn wir Directed By machen, schaue ich mir auch andere an, aber.
Ja.
Nichtsdestotrotz aus den 2010ern, 2020ern habe ich natürlich einfach alles gesehen, deswegen, da ist halt auch ganz viel Bullshit dabei. Ja. Da macht es schon Sinn, dass die da nicht drunter sind. Aber
Ich wollte nur einwerfen, so, ja, okay, die 50er ist halt lustig, weil bei unseren Directed Bys einfach mit Hitchcock und Wilder sind es so einfach die Blütezeit von den zwei der größten.
Richtig, und die beiden werden das ausmachen dann hauptsächlich letztlich, ne? Das macht total Sinn.
Bei mir werden dann wahrscheinlich die 20er und 30er sehr schlecht bewertet sein, weil ich die Hitchcock-Filme so gehasst habe.
Tja.
Ja, cool. Aber was für ein Triple Feature bei dir? Citizen Kane, Lawrence of Arabia und Amadeus.
Es ist einfach mal. Echt, das ist so, okay, wenn du einen gesamten Tag aufwenden willst, wobei Citizen Kane der kürzeste und knackigste dabei ist, dann ist aber es ist aber knackig, ein sehr guter Tag. Also ich würde da, glaube ich, echt wahrscheinlich würde ich sogar sagen, ich würde es nach Release-Datum machen. Ich würde Citizen Kane, dann Lawrence und dann mit Amadeus aufhören. Ich glaube, in der Reihenfolge würde ich die machen. Das ergibt
ja, vor allem, weil das Ende von Amadeus so noch am das hype dann nochmal am meisten.
Genau, absolut. Das
ist richtig. Ah, sehr cool.
Wie schaut es denn bei dir aus mit den Diskrepanzen?
Genau, meine negativen positiven Diskrepanzen. Ich meine, tatsächlich ist Orange bei mir auch dabei. Mm. Das ist die Nummer 3. Und darunter ist Citizen Kane, also Nummer 4. Das ist ganz witzig. Das ist ähnlich. Und darüber ist Come and See. Da sind Ted und ich uns wiederum einig. Ist ja bei uns ähnlich weit, also bei dir in der Nummer 11, bei mir in der Nummer 6. Im Original auf Platz 90. Genau, Lawrence ist bei mir auf Platz 15, das heißt, er hat auch eine ganz gute Diskrepanz, ne? Und bei mir ist Platz 1 tatsächlich die höchste.
Mhm, natürlich. Bei uns allen.
Platz 1 zu Platz 101 ist nämlich eine glatte 100.
Geil.
Die Differenz. Ich glaube auch die höchste Differenz überhaupt in diesem ganzen Ding hier.
Ja, macht
ja, wir kommen bei Ted in die hohen 90er, aber. bei dir, Joe, in die hohen 90er.
Okay.
Naja, wie dem auch sei. Im Negativen kommen wir aber auch dazu. Und ich würde sagen, ich sag mal vorher noch kurz was zu meinen Diskrepanzen. Ich meine, Lawrence of Arabia hat mich, glaube ich, am ehesten positiv überrascht. Mhm. Weil ich eben dieses Bild hatte, dass es irgendwie, weil ich den so schlechten Erinnerungen hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, ich glaube, der war schon gut, aber es ist halt so ein Filmklassiker und der ist bestimmt super lang, atmig. Er ist 3 Stunden lang und das ist immer so ein Ding, wenn wir so einen 3-Stunden-Film besprechen, denke ich mir so, puh, okay, ja, 3 Stunden. Aber der ist einfach so gut. Ich meine, es gibt kaum einen Moment, in dem ich mich gelangweilt habe. Also nee, es gibt keinen Moment, in dem ich mich gelangweilt habe. Deswegen ist er so weit oben. Also wenn es einen gäbe, wäre es traurig. Unvorstellbar für mich, wie man irgendwie so einen langen Film so unterhaltsam gestalten kann. Das ist einfach verrückt. Come and See ist einfach, finde ich, kriminell unterbewertet in der IMDb Top 250. So. Vielleicht habe ich ihn kriminell überbewertet, ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ist so vom Herzen her einfach, habe ich den Eindruck, das ist ein wichtiger Film und er verdient es, gesehen zu werden. Und bei M, das ist halt einfach, ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Top 4 of all time für mich. Mhm. Und da geht halt kaum was drüber.
Ja.
Ja, wobei wir uns bei M relativ einig sind, da habt ihr auch relativ große Abweichungen. Also ist bei euch beiden in den 30ern.
Ja.
Also. Ganz gut.
Ja, da so, jetzt kommen wir aber zu den Negativen. Da fängt es immer bei mir an mit dem, jetzt wird es schwer, so hochzuschieben. So ab Platz 40 sind so die alles 30er. Für mich Meisterwerke. Und so, okay, jetzt geht es nur ums.
The Classic Corner.
Jetzt geht es einfach komplett nur um meine Feelings. So, okay, wo fühlt er sich gut an? Ja. Und tatsächlich hatten wir schon, ich weiß nicht, haben wir es hier erwähnt? Nee, das hatten wir bei der letzten Episode erwähnt. Tatsächlich sind es dann immer so Corners geworden, wo, hier habe ich so meine 40er, 50er, 60er, hier sind so die etwas moderneren, dann schiebe ich die so haben sie irgendwie so immer so eine Anziehungskraft zueinander, wo ich sie immer zusammengruppiere.
Ja, ja, same. Und ich weiß nicht mal, ob ich das gut finde, aber es passiert halt einfach.
Ja, ich glaube, man vergleicht sie halt immer am ehesten miteinander dann im Kopf.
Ja, ja.
Ich meine, also wir haben es vorhin schon gesagt, wir kommen jetzt an den Punkt, an dem es einfach schwierig wird, das einfach einschätzen zu können, weil es schon so lange her ist, dass wir die anderen gesehen haben.
Nee, es wird nicht schwierig. Es ist schwierig.
Ja, genau. Es wird jedes Mal noch mal schwieriger.
Ja, genau.
Es ist also ein sich permanent verstärkender Effekt. Weil es halt immer länger wird.
Die weil du willst einen Film hochschieben und dann siehst du die ganzen Filme, die dann runterfallen. So, nein, der soll nicht runterfallen.
Ja richtig, nein. Genau. Und du fängst ja automatisch immer von unten an, auch einfach wie Letterboxd sein. Das heißt, du fängst nicht an, ihn runterzuschieben, sondern schiebst ihn hoch.
Das stimmt,
und dann kommst du unweigerlich irgendwann an den Punkt, kann ich ihn da rüberschieben? Und dann siehst du aber, was über dem Film ist, über den du gerade denkst, ihn nicht rüberschieben zu können. Dann denkst du, ja, aber er ist besser als die. Also musst du ihn über den schieben, dann willst du den anderen eigentlich mitnehmen. Und dann bist du im Wald und dann ist alles scheiße. Und dann denkst du dir, was sind Listen überhaupt? Und dann packt man ihn irgendwo hin, wo es sich gut anfühlt und dann passt es schon.
Yeah.
Ich scroll immer mit dem Herzen so. Ich denke immer so, ja, jetzt so, das ist ein 30er-Film, das ist ein 40er-Film.
Tatsächlich so mag ich diese Tierlist, die sie auf YouTube immer, diese manche Leute manchmal machen, wo man sie einfach so, okay, das ist S-Tier, das ist A-Tier, B-Tier, wo sie halt alle dann waagerecht auf derselben Linie sind. Das Problem ist halt einfach hier bei diesem Meisterwerk, ist so, okay, einfach 50 Filme in der S-Tier und dann kann man die auch nicht mehr unterscheiden, wo welche
genau.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, Tierlists sind vermutlich superior zu solchen Listen, zumindest was irgendwie im persönlichen Geschmack angeht, für mich. Also,
es ist ausgewogener. I don't know. Es ist alle, Listen sind allgemein irgendwie Bullshit und dann aber manchmal halt auch hilfreich. Ja. Also man darf es nicht zu ernst nehmen. Und dann
ist einfach ein kleiner lustiger Zeitvertreib. Und jetzt können wir jetzt
einfach
können wir
nur eine.
Ich möchte nicht in Regionen kommen, in denen wir es rechtfertigen, dass wir diesen Podcast hier machen.
Nein, also meinte ich nur die ganz am Ende die Liste einfach. So, das Projekt an sich ist geil.
Genau, ich finde es auch gut, dass wir eine eigene Liste machen, weil es ja widerspiegelt ungefähr, wo die deswegen ist es auch interessant, die Diskrepanzen zu besprechen, widerspiegelt, was jetzt der, wenn man jetzt den IMDb-Geschmack ungefähr als Mainstream halbwegs abbilden kann, was man natürlich nicht kann, weil wir ja schon in den ersten Top 250 Episoden immer wieder drüber geredet haben, über den Bias, den IMDb halt einfach hat, aufgrund seiner Nutzerbasis, die halt skewed ist. Aber wenn man das jetzt als filmischen Mainstream einigermaßen hernimmt, ist es ja interessant zu gucken, inwieweit stimmen wir damit überein und inwieweit weichen wir ab und ob das jetzt dann 5 Plätze mehr oder weniger ist, who cares.
Wunderbare Überleitung. Lasst uns über den allgemeinen Geschmack der Top 250 reden, den wir nicht teilen. Das sind nämlich die größten Diskrepanzen. Ted. Jetzt. Ich lese die Top 4 deiner größten negativen Diskrepanzen vor, aus aktuellem Anlass, weil wir über den Film vorhin schon angefangen haben.
Okay.
Und Fight Club ist nämlich die Nummer 4 mit 67 Plätzen, auf Nummer 12 im Original, 79 bei dir. Life is Beautiful ist auf dem Original in 26 einkategorisiert und bei dir auf 95 mit insgesamt 69. Nice Unterschied. The Shawshank Redemption thront auf der Nummer 1 unangefochten, seit Dark Knight rausgekommen ist. Bei dir aber auf Platz 81 mit, man kann sich's ausrechnen, 80 Plätzen Unterschied. Und zu guter Letzt, Forrest Gump ist deine größte Diskrepanz. Bei dir auf 94, kurz vor dem Ende. Und auf Platz 3 und Platz 11, genau, entsprechend 83
interessant, Plätze Unterschied. Interessant. Ich kann die Filme so ein bisschen zweiteilen in meinen Augen. Und da hat der Joe so ein bisschen maybe angesprochen, bin mir nicht ganz sicher. Aber so Fight Club und Life is Beautiful sind so zwei Filme, wo ich mir denke, so eine frische Perspektive könnte beide so nach ein bisschen nach oben schieben. Weil ich glaube, bei Fight Club ist so eine Sache, ist so, war für mich im Kopf so, okay, dieser Film funktioniert als Satire nicht. Also in meinen Augen. Das war so meine Meinung, als wir den Film besprochen haben vor 5 Jahren.
Ja, ja.
Und lustigerweise in der Zwischenzeit habe ich immer wieder Takes im Internet gesehen und auch YouTube-Videos davon, die halt genau das Gegenteil behaupten, die halt noch mal ein bisschen tiefer eingehen und einfach Fight Club aus anderen Sichten analysieren, wo ich mir denke, okay, vielleicht kann ich da nochmal, vielleicht wird ein frischer Watch, wird da einiges an meiner Meinung ändern. Bin mir nicht sicher. Life is Beautiful war so einer, wo halt, ja, also entweder man geht mit der Entscheidung oder man geht nicht mit am Ende des Filmes oder zur Hälfte des Filmes. Und der hat halt für mich nicht funktioniert. Könnte aber auch gut sein, dass ich da so ein bisschen zu hart drauf reagiert habe und jetzt mich halt dann immer geweigert habe, dass ich ihn halt immer so unten eingestuft habe und dann seitdem einfach die Filme automatisch halt über ihn geschoben habe, ohne wirklich drüber nachzudenken. Deswegen, da könnte ich es mir bei dem vorstellen. Auf der anderen Seite, Shawshank und Forrest Gump gehören für mich da weiter unten. Also Shawshank, ich verstehe nicht, wieso der Film auf der Nummer 1 ist. Also unabhängig von diesem Streit, also ich verstehe nicht, wieso er überhaupt so weit oben ist, also mit den ganzen restlichen 100 Filmen, die wir bisher gesehen haben, kann ich es nicht nachvollziehen. Ich sehe die Qualitäten, aber die sind einfach für mich, kommt der Film einfach nicht zusammen. Und Forrest Gump ist einfach so ein Film, das ist so wirklich einer, den ich wirklich verabscheuen will ich nicht sagen, aber ich glaube, unter uns dreien bin ich der mit der stärksten Aversion zu Forrest Gump und so.
Mit Sicherheit.
Und zu dem, was der Film, wofür der steht und was für Kommentare. Ist auch wieder mehr das Skript als der Film selber, weil so, ja, vieles an dem kann man mögen und vieles kann man auch irgendwie appreciaten, aber so im Prinzip so die Dialogie, die Zemeckis da reingesteckt hat. Ist Zemeckis, oder? Habe ich einfach große Probleme damit. Aber ja, ich glaube, das wird stetig die größte Diskrepanz bleiben. Mich hat's gewundert. Ich habe American History X erwartet, weil ich ja den auch unangefochten auf nach ganz unten geschoben habe. Aber der ist ja noch mal ein bisschen tiefer in der eigentlichen Liste. Aber,
genau. Ist auf 61 Plätze Unterschied. Ah. Also dazwischen sogar noch Green Mile. Da hast du auch eine große Diskrepanz.
Ah, okay. Was ja derselbe Regisseur wie Shawshank ist. Also anscheinend mag ich einfach seine Stephen King-Adaption einfach nicht. Also,
das Ding ist, ich habe mich an die Fight Club-Aufnahme erinnert und wir haben, glaube ich, schon so ein bisschen eine negative Echo-Chamber gehabt an dem Tag, weil ich ja auch dann dieses Tony Kaye-Interview ausgegraben hatte, wo er irgendwie sagt, so, ja, Edward Norton American History X. Ja, ich hab gerade American History X gedacht. Genau, nicht Fight Club. Bei American History X hatten wir so irgendwie dann, weil Edward Norton dann irgendwie dieses Projekt an sich gerissen hat und den Regisseur gar nicht so wirklich hat machen lassen, was er wollte. Und sondern irgendwie einfach Fakt war.
Ja.
Ja. Krass. Und ich kann dir sagen, deine Meinung zu Forrest Gump teile ich zu 100%. Ich habe nämlich exakt die gleichen Stats.
Auf demselben Platz.
Auf demselben Platz, nice. Ja. Aber ich will nicht vorgreifen, Joe, deine größten Diskrepanzen tatsächlich bei weitem nicht so hoch wie bei mir und Ted.
Ha, interessant.
Fällt mir gerade auf. Ich habe vorhin mich irgendwie verlesen. In der Shawshank ist bei dir Platz 3 der größten Diskrepanzen mit 54 Plätzen nur Abweichung.
Oh, das ist tatsächlich negativ. Ein Unterschied, ja.
Das ist krass, ja. Platz 55 ist aber dir im Verhältnis zu Platz 1.
Ja.
Dann Forrest Gump, 73 Plätze Unterschied, 84 bei dir, 11 im Original. Und Fight Club ist die Krone mit 84 Unterschied, 96 bei dir, 12 im Original.
Ja, ja, Fight Club
Shawshank,
ist halt
Forrest Gump und Fight Club.
Ja, das sind die. Aber bei Fight Club ist bei mir genau dasselbe wie bei Ted. Ne? Das ist so, der ist so lange her und ich bin definitiv ein anderer Mensch. Also, ne, ich habe mich einfach sehr weiterentwickelt mit Sicht auf Film und Filmgeschmack und so weiter, dass ich keine Garantien habe, wo der landen würde, jetzt, wenn ich ihn nochmal anschauen würde. Ich habe, der ist einfach mit weiter runtergerutscht, weil er da ist, wo er ist.
Ja.
Und wenn ich ihn nochmal anschaue irgendwann, dann keine Garantien, was dann passiert. Das wäre interessant zu sehen.
Okay, ja. Das kann ich sehen.
Bei den anderen zwei schon eher. Also, das ist okay. Also, ich bin jetzt nicht der größte Forrest Gump-Hasser. Ich finde, das ist ein cuter Film,
Titel.
Aber ich sehe es halt, ja, total, aber ich sehe es halt schon, der hat so ein paar Sachen, die halt echt iffy sind und dann die generelle, ich glaube, das liegt auch dran, weil wir den so oft als Kinder in der Schule vorgesetzt bekommen haben und ganz oft halt im Religionsunterricht und halt immer mit diesem, ach, das hat diesen, keine Ahnung, das hat so eine sappy, Feel-Good-Sicht auf die Welt, eine sehr beschissene Sicht auf seinen weiblichen Hauptcharakter und wie du gesagt hast, so manche generelle Weltbild Sachen, die ich einfach sehr hässlich finde und aber halt, ich finde auch, da ist viel Gutes drin, aber muss der in der Top 250 sein? Ich weiß es nicht. So, ne?
Ja, das ist es halt. Also, es ist halt so ein American Cult Classic und davon lebt er halt auf dieser Liste.
Ich kann den vollkommen sehen, dass ich würde den auch anschauen, habe ich überhaupt kein Problem damit, aber das ist halt so, das ist fein.
Ich würde ihn aus morbidem Interesse tatsächlich auch nochmal anschauen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich ihn in meinem Kopf gerade schlimmer mache.
Ja.
Aber wahrscheinlich, mal gucken. Also es würde mich schon interessieren, ihn nochmal anzugucken. Meine größten Differenzen sind Top 3, Fight Club. 83 zu 12. Und damit ist Fight Club, glaube ich, auch einer der Filme, wo wir uns relativ einig sind. Der hat bei uns allen eine ziemlich hohe Abweichung. Forrest Gump, genauso, sind wir uns auch ziemlich einig. Bei mir auf 94 sogar, genau wie bei Ted, ne? Platz 11, habe ich vorhin schon gesagt. Aber meine größte Abweichung ist Shawshank Redemption, wie bei Ted. Und Joe, bei dir ja die dritthöchste Abweichung.
Also genau dieselben drei.
Diese drei Filme sind wir uns einfach relativ einig. Life is Beautiful ist bei mir auch relativ weit unten. Also den können wir noch dazu zählen. Der ist auf 93 bei mir. Und dann geht's immer weiter runter. Und jetzt habe ich noch ein Segment, was ein bisschen schwierig einzuschätzen ist. Ich versuche es irgendwie mit Augen zu machen.
Okay.
Nämlich rausfinden, wo wir uns relativ einig sind mit der Liste.
Ah, spannend.
Mit der Liste, ja.
Wir haben ja vorhin schon also das Einzige, was klar war hier ist, dass wir uns mit der Liste sehr einig sind in Bezug auf 12 Angry Men.
Ja.
Das ist vermutlich die Nummer 1, was das angeht. Auch sehr nah an der Liste sind wir bei Psycho, weil Ted und ich den einfach fast am selben Platz haben, wie er in der Liste ist, nämlich auf Platz 35 und 34.
Ja, okay. Da
Joe, du auf Platz 13.
Ja.
Genau. Toy Story 3, sehr interessant, ist bei uns allen an einem ähnlichen Platz wie auf der Liste. Er ist auf 91 und wir haben ihn auf Ted 84, Joe 88 und ich auch 88.
Ja, der wird aber halt weiter abfallen. Also der wird nicht.
Der wird weiter
abfallen. Das ist jetzt mehr so.
Das ist die Momentaufnahme.
Ja, das ist eine totale Momentaufnahme.
Good Will Hunting wird vermutlich ein ähnliches Schicksal erleiden. Der ist auch in den tiefen 70ern bei uns, allen dreien.
Mhm.
Ist interessant. Das sind irgendwie alles so Filme, von denen ich es nicht so, über die ich nicht so viel fühle, um ehrlich zu sein.
Ja gut, Will Hunting hat für mich so ein ähnliches Gefühl wie Forrest Gump, weniger, noch weniger iffy Parts, aber ist halt auch so viel gut ähnliche Zeit rausgekommen, dieses sappy Feel-Goodie mit tollen Momenten, aber halt auch irgendwie sehr viel Schmalz. Der wird jetzt aber sicherlich nicht kontinuierlich abfallen, aber das sind diese Filme, die sich dann so langsam entzerren, ne? Weil Filme drunter landen, Filme drüber landen, aber die Tendenz bei dem wird sein, bei mir, dass er ein bisschen absinkt mit der Zeit. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber nicht so wie jetzt Toy Story. Toy Story wird am Boden irgendwo bleiben, weil ich nicht weiß, warum der in der Top 250 ist. Und ja, genau. Also es sind so zwei unterschiedliche Kategorien für mich an, wie sehr die abfallen werden mit mehr Filmen, die halt reinkommen.
Starke Nähe zur Liste übrigens auch noch Silence of the Lambs. Und der ist bei uns allen relativ weit oben.
Ja.
Das heißt, der ist wahrscheinlicher, dass der bleibt. 23 im Original, 28 bei mir und Ted und 25 bei Joe.
Okay.
Ted, wir haben einfach sehr ähnliche Listen.
In ihr zwei Listen. Seid schon immer so.
Die sind nicht so unique.
Und sonst, genau, 12 Angry Men hatte ich schon.
Was schauen wir noch? Ich sehe hier gerade da hatte ich doch einen gesehen. Einer, der auch relativ nah ist, ist City Lights bei uns.
Genau,
bei uns City rein. Lights. Ich habe ihn fast, also 53 im Originalen, 51 bei mir, also ein bisschen höher, 58 bei Joe, also ein bisschen niedriger und 63 bei Luke, also nochmal ein bisschen niedriger.
Ja. Aber selbe Gegend auf jeden Fall.
Selbe Gegend, ja.
Ja, voll. Und ich glaube, The Matrix ist auch nicht so eine große Abweichung. Da bin ich halt nach unten und ihr nach oben.
Ja.
Dann gleicht sich's wieder aus.
Ja.
Apropos ihr nach unten, ich nach oben. Oder andersrum, was jetzt noch was ist, was mich wahnsinnig interessiert hat, ist, wie stehen wir eigentlich, also nicht nur zur Liste, sondern untereinander? Gibt's da riesige Abweichungen? Was mir aufgefallen ist, ist Reservoir Dogs ist eine der größten Diskrepanzen zwischen Joe und Ted und mir.
Oh, wow.
Weil Joe, du hast ihn auf 83.
Ja.
Und wir haben ihn auf 45 und 43.
Oh, ja. Okay, ja. Das ist ja fast die halbe Liste. Also.
Ja, also, das sind einige Filme dazwischen.
Das ist ein gewaltiger Unterschied, das stimmt.
Genauso mit Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja.
Den hast du auf Platz 90.
Yes.
Er ist auf 93. Und Ted und ich haben ihn sehr viel weiter oben, als er in der Liste ist, nämlich auf 46 und 57.
Ja, ja.
Also auch eine krasse Diskrepanz.
Ja. Der wird definitiv abfallen bei mir. Der ist es. Sappiness. Reagiert nicht so auf.
Oh, jetzt wird es mich interessieren. Sappiness, wo du Sappiness sagst, bei It's a Wonderful Life. Da hatten wir einen großen Unterschied, glaube ich.
Ja, den habe ich irgendwann, der hat sich entzerrt bei mir irgendwann. Der ist nicht mehr ganz so weit unten. Aber wo ist der denn? Habt ihr es vor euch?
Warte.
It's a Wonderful Life.
Ah, ich sehe es. Der ist 20 im Original, 42 bei Ted, 63 bei mir, 77 bei Luke.
Ah, okay.
Ja. Da bin ich sogar noch negativer.
Der ist bei mir mal hängen geblieben in so einer Ecke. Ich glaube, da ist auch hier die andere Stephen King-Adaption, wie heißt er? Nicht Shawshank Redemption, sondern der andere.
Green Mile.
Green Mile ist da, glaube ich, in der Gegend. Cinema Paradiso ist da in der Gegend. Das sind so sappy Feel-Good-Filme, die ich aber noch mit cinematischem Merit irgendwie gesehen habe, wo ich dann angefangen habe, Filme drunter zu schieben. Also die sich dann losgelöst haben von der ganzen Bottom. Die waren mal alle so wirklich am Boden meiner Liste und dann sind da immer Filme noch dazwischen gekommen und jetzt ist es mehr so im Mittelfeld bei mir.
Mhm. Ja, das kann ich. Also da gibt's bei mir auch ein ganz großes Feld, das irgendwie so ist. Eine Diskrepanz fällt mir gerade noch auf, die finde ich ganz interessant. Oldboy ist bei Ted und mir relativ weit, also im Mittelfeld, bei dir auf 80 abgerückt irgendwie, aber vielleicht ist es Teil dieses Phänomens so, ne?
Ja, ich mag den aber auch so ein bisschen, der ist ja auch bei mir so in der Gegend, Good Will Hunting, Shining, Inglourious Basterds, das sind alles so Filme, die jetzt nicht ganz an den Boden gehören, da werden Filme drunter landen mit Sicherheit, aber bei meiner persönlichen Top 250, wenn ich über Filme nachdenke, die mich begeistern, da ist er jetzt nicht dabei.
Ja, genau.
Ich sehe gerade.
Und mir fällt gerade auf, wir haben über die positiven Diskrepanzen haben wir eigentlich schon geredet, als wir über unsere Top 10 geredet haben, weil irgendwie natürlicherweise
sind halt die.
Klar.
Ich sehe hier gerade bei mir.
Ted, was wolltest du sagen?
Casablanca ist, da bin ich der Ausreißer jetzt mal. Weil bei mir ist er ziemlich nah an der eigentlichen Liste auf 44. 46 ist er auf der Liste. Dann halt Platz 5 bei Joe und Platz 13 bei dir. Das ist bei euch sehr viel höher gelandet als bei mir.
Das ist eine große Ausreißer, ja, absolut.
Und dann, genau andersrum ist dann Alien bei mir. Alien ist meine Top und der ist dann bei Joe spot on auf 52, genau wie auf der Liste. Und bei Luke auf 48, aber bei mir ist in der Top 10.
Ja. Wo wir uns auch uneins sind, beziehungsweise Ted und Luke, ihr beide euch eher einig als ich. Inception ist in der Original auf 14, bei mir auf 27 und bei Ted auf 70 und Luke auf 75.
Auf 27?
Das ist auch ein,
damn.
Ja, der hat sich da auch gehalten. Irgendwie ist auch so, ja doch, der ist schon okay da. Das ist jetzt nicht einer von denen, wo ich Bauchschmerzen habe manchmal, aber.
Ja. Also bei Inception ist es halt schwierig irgendwie, weil ich glaube, das war bei mir einfach, der kam in der Zeit raus, in der ich angefangen habe, Filme nicht zu mögen. So manchmal. Und dann habe ich ihn irgendwie aus Prinzip nicht gemocht und irgendwie hat sich das festgesetzt. Und ich weiß es nicht. Aber es ist witzig, weil bei Interstellar ist es so ein richtiger Gradient. Joe ist auf 18, bei mir auf 44 und bei Ted auf 78.
Holy shit. Ja, das ist so dem ich überhaupt nicht mich verbinden konnte.
Ja, und bei mir ist es andersrum. Das ist der, mit dem ich am emotional von den ganzen Nolan-Filmen, der mit Abstand der messieste ist von allen, aber mit dem ich emotional so viel abgewinnen kann, dass der Film, und weil ich halt also die Sci-Fi-Nerderei so geil finde, kommt der bei mir so weit hoch.
Lustigerweise, jetzt wo du Luke das gesagt hast, Interstellar ist der erste Film, an den ich mich, wo ich mich bewusst erinnere, dass ich ihn, bevor ich ihn gesehen hatte, der Hype mir so auf den Sack ging. Dass ich ihn aktiv vermieden habe, als er rauskam und ich ihn erst Jahre später gesehen habe.
Geil. Das ist sehr witzig. Das ist sehr lustig.
Saving Private Ryan ist auch so einer, der bei Ted wahnsinnig weit unten ist und bei Luke und mir dann so im Mittelfeld.
Mhm. Ted, ich meine, It's a Wonderful Life, ist, da bin ich vermutlich der Grump, aber das haben wir ja gerade schon gesagt. Und irgendwas ist mir noch aufgefallen. Ja. Ich glaube, bei sehr vielen sind wir uns sonst sehr einig. Aber eine Sache ist mir aufgefallen noch, was ich jetzt noch so, wir neigen uns so langsam dem Ende zu. Wir haben schon über eine Stunde jetzt gelabert über diese Listen hier. Was glaubt ihr, wer ist der größte Marvel-Fanboy? Es sind ja zwei Marvel.
Du, oder?
Marvel-Filme in dieser Liste.
Hätte also, ich auch gedacht.
Wenn's du aber nicht Endgame bist. Ist bei dir tatsächlich, Endgame ist tatsächlich bei jemandem von euch höher als bei mir.
Ja, bei mir.
Das wird Joe sein.
Ja. Es ist wegen diesem Phänomen vermutlich, von diesem, irgendwo muss er es halt hin, ist er bei dir 7 Plätze über mir.
Ja, aber guck, jetzt gucke ich mir an, wo der ist. Ja, okay.
Ja, er ist halt da, wo er in der Liste ist. So.
Der ist aber auch relativ einig. Der ist bei mir so in der Ecke, wo dann so Pop-Entertainment-Kram drin ist. Gut gemachtes Pop-Entertainment. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark ist da zum
Beispiel. Das ist ein Unterschied. Der ist
die gehören bei mir. Ja, ja, und bei mir gehören die voll auf eine Schiene so ein bisschen, ne?
Ja.
Deswegen, oder Back to the Future ist da auch in der Gegend. The Prestige ist da in der Gegend.
Der ist bei mir viel höher. Also, Back to the Future ist bei mir auf 40. Bei dir. Ja, okay. Also wir haben schon so ein paar.
Genau,
ja.
Da, ich habe da so eine Ecke, wo so ein bisschen gut gemachtes Pop-Entertainment und, also, wo ich jetzt aber halt nicht
Ich stelle mir gerade die Roomtour vor. Ja, hier drüben ist das gut gemachte Pop-Entertainment.
Ja. Platz 70 bis 90.
Ja, weil dann kommt direkt da drüber, kommen dann so ein bisschen die, da kommt Cinema Paradiso, Life is Beautiful, It's a Wonderful Life, Green Mile und so, kommt diese Ecke dann auch. Also, ja.
Oh, ich habe noch zwei gefunden.
Okay.
Seven sind Ted und ich Grumps.
Ja.
Auf 62 und 58 und du hast ihn einfach solide auf die 26 gesetzt.
Oh, das überrascht mich. An das Gespräch
das
kann ich mich nicht erinnern.
Das ist mein Genrefilm. Meine Genre-Affinität einfach, 100%.
Ich weiß auch nicht, was mich da Ich glaube, ich fand Seven einfach sehr pretentious.
okay.
Vielleicht zu Unrecht, ich bin mir nicht sicher. Und Return of the King überrascht mich, dass ich ihn so weit unten habe. Er ist auf 37 bei mir, 56 bei Ted und bei dir auf Platz 19, Joe.
Ja, Ja, das ist der höchste.
Ja, ist halt genau
das Lord of the Rings bei mir.
Ich meine, mein Favorite. Ja, ja. Mein Favorite aus der Trilogie ist bei mir ja auf Platz 12, Fellowship.
Ja.
Und dann, ich hatte die anfangs, glaube ich, sehr nah beieinander. Und jetzt sind es wirklich so Meilensteine. Mhm. Ich hab Fellowship auf 12, ich hab Two Towers auf 32. Und was hast du gesagt? The Return of the King auf 56. Mhm. Und ich liebe alle drei Filme. Aber die sind so richtig weit auseinander
bei mir. Das sagt ja alles, oder?
Ja,
also,
ja.
Weil wir haben die ja auch direkt hintereinander besprochen und wir hatten die Diskussion, ne, ich mag das Ende mehr, du magst den Anfang mehr, so, ne, ich mag einen Abschluss mehr, du magst ein Opening mehr, so. Und Two Towers ist, ja genau, und Two Towers ist bei uns beiden in der Mitte und bei Luke ganz oben. Und bei mir ist es jetzt so, genau, Return of the King auf 19, 28 ist Two Towers und 39 ist Fellowship. Also es ist auch immer so 10 Filme dazwischen, ja.
Aber ich kann die auch einfach nicht getrennt voneinander betrachten. Also das ist was, diese Einheit von diesen drei Filmen habe ich nicht aufspalten können.
Ha, witzig.
Die ganze Zeit über. Ich habe nie den Gedanken gehabt, okay, setze ich da einen Film zwischen rein. Das ist einfach nicht
bei dir echt möglich. Alle hintereinander?
Ja, Two Towers und dann Return of the King und dann Fellowship of the Ring. 36, 37, 8.
Das wird sich vielleicht auch diesen Monat bei mir ändern, wenn ich alle drei wieder im Kino anschaue. Dann könnten sie vielleicht wieder zueinander gravitieren.
Ich bin immer noch nicht raus aus diesem Modus. Ich habe die als Kind so oft gesehen, ich kann sie gerade einfach nicht sehen.
Ich bin noch nicht aus Modus, dem Modus raus. Also ja, ich habe die, bei mir hat es nie aufgehört, sie oft zu sehen. Deswegen.
Ja.
Das sind so die Filme.
Was meinst du,
Modus? Ich hab ja Fellowship, habe ich ja so vor Weihnachtszeit, lief sie auf ProSieben, habe ich mir Fellowship angeschaut. Und dann haben sie aber leider, ansonsten hatte ich mir alle drei angeschaut. Das heißt, Freitagabend ging Fellowship los. Sonntagabend haben sie zu Weihnachten, zum Heiligabend haben sie Return of the King gezeigt. Aber anstatt Two Towers am Samstag zu zeigen, haben sie Two Towers direkt am Freitag am Anschluss gezeigt. Also von 0 bis 4 Uhr morgens. Und ich so, ja, den haue ich mir jetzt nicht jetzt noch rein. Direkt dahinter. Mhm. Und deswegen habe ich habe jetzt Fellowship zu Weihnachten angeschaut. Und ich schaue mir jetzt nächste Woche gleich nochmal an im Kino.
Nice.
Ja.
Ja, jetzt habe ich auch Bock. Ganz ehrlich, vielleicht werde ich nach dieser Aufnahme einfach Fellowship reinhauen.
Okay.
Ich schaue mir Castle in the Sky an.
Dann bis um 3 Uhr morgens
in meiner Biersaki. In meinem Biersaki-Ding nochmal.
Ah, cool. Habt ihr nach dieser langen Diskussion über Zahlen abschließende Worte
wie interessant zur diese Episode.
The State of the List, die Top 100. Wir haben jetzt sehr viel irgendwie drüber geredet, dass es sehr schwer für uns wird, irgendwie die einzuordnen, die Filme. Gibt es denn irgendwas Positives oder irgendwas, was ihr noch loswerden möchtet? Was ihr teilen wollt?
Bin ich am meisten gespannt halt wirklich auf dieses Entzerren, das ich angesprochen habe, ne? Wie sich das weiter fortführt, je mehr Filme da reinkommen, wie man dann irgendwann sehen kann, Filme, die mal zusammen waren, die mal ein Cluster gebildet haben, wie weit entzerrt die dann plötzlich miteinander sind, weil das sehe ich jetzt schon stark, aber das muss ja noch sehr viel wenn da nochmal 50 Filme mehr drin sind oder nochmal 100 Filme mehr drin sind, dann wird das erst noch viel interessanter. Also da bin ich eigentlich am meisten gespannt drauf, das weiter zu verfolgen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich bin gespannt auf die nächsten 50. Also ich habe gerade überhaupt keinen Überblick, was da kommt.
Ja,
wenn ich ehrlich bin. Aber
ich habe auch gar nicht geschaut. Ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich dieses Sheet gemacht habe. Weil in der Form können wir es jetzt so behalten und dann einfach das nochmal kopieren für die 150. Und dann kann man da wirklich schauen, was sind so die großen Veränderungen. Was ist wirklich nach unten gefallen? Weil wenn ich es mir jetzt anschaue, so, ich habe es vorhin so ein bisschen gesagt, aber ja, bei mir ist so ungefähr so das letzte Viertel plus Platz 75 bis 100 sind so die Filme, von denen ich erwarte, dass die einfach immer weiter runtergedrückt werden von allem, was ich neu anschaue. Mhm. Und ich glaube, ich hatte einmal mal geguckt, ich glaube, bei den nächsten 100 Filmen bin ich so ungefähr, ich habe so ungefähr 40% gesehen. Also es wird relativ viel neues Zeug für mich sein. Oder so ungefähr 50-50. Mhm. Deswegen wird es interessant, die nochmal zu sehen und da einzuordnen.
Ja, ich freue mich auf die nächsten. Ich war gerade kurz stumm, weil ich über die nächsten Filme nachgedacht habe. Und ich freue mich einfach wie Bolle hier drauf weiterzumachen. Und es kommt so viel Gutes. Es kommt auch viel Es kommt ein Film, ich bin so die nächsten 50 durchgegangen, es kommt ein Film, bei dem ich sehr froh bin, noch mal anders drüber reden zu können, nachdem ich mich
Green Book
zum Affen gemacht habe damals. Green Book.
Aha, wann kommt er denn?
Dauert noch 34 Folgen.
2026.
Ich meine, bis dahin werden wir auch noch mal über Dinge reden, über Oppenheimer und über Across the Spider-Verse und vermutlich bis dahin dann auch über Across the Spider-Verse Part 2.
Beyond.
Oder wie auch immer der dann heißt. Beyond Ending the Spider-Verse Reckoning Strikes Back Electric Boogaloo. also ich bin, ja, es gibt viele. Sogar Batman Begins kommt. Dann haben wir vielleicht tatsächlich endlich mal alle Nolan-Filme besprochen. Da brauchen wir wirklich kein Directed by, Mann. Das machen wir nee, hier.
Das ist einfach in die Top 250
wird auch nie passieren. Nie passieren wird das. Das ist einfach so.
Natürlich
so,
nicht.
So einfach schon allgegenwärtig, seine Filmografie. Das müssen wir nicht auch noch machen.
Ja, nee. Und Kubrick müssen wir auch nie machen, weil.
Wahrscheinlich nicht,
ne? Weil wahrscheinlich wirklich jeder Film einfach
diesen aus. Ja, nicht alle. Einer fehlt. Hier der letzte.
Das ist ein Lolita, wird auch nicht irgendwo sein, oder? Nehme ich mal an.
Wow, Lolita ist auch nicht drin. Nee, okay. Ja, ich meine, der hat schon viele Filme gemacht.
Ja. Ja, ja, da wäre es biografisch halt halbwegs interessant, aber das ist bei Nolan ja noch nicht der Fall. Aber ich sehe gerade, dass Judgment at Nuremberg in den nächsten 50 Filmen drin ist. Das ist.
Oh. Nice.
Oh, sehr yeah.
Spannend. Oh, sehr spannend. Yeah. Wir kommen, es wird auch immer volatiler. Ich meine, das ist noch was mir aufgefallen ist über die letzten 50 Filme, war es sehr viel häufiger, dass wir geguckt haben und dann gesehen haben, oh shit, das ist eigentlich noch mal ganz anders, als es war, als wir aufnehmen wollten. Und
oh, shit.
Das wird sich immer
genau.
stärker intensivieren. Also es war jetzt so, die letzten paar Plätze hat sich's wieder ein bisschen beruhigt. Aber gerade wenn irgendwie so Release-Cycle ist und dann neue Filme rauskommen, die auch so Richtung Awards gehen oder Sommer-Blockbuster, wie wir es jetzt dieses Jahr gesehen haben, gibt es einfach immer mal wieder welche, die reinfahren und dann alles ein bisschen aufmischen.
Ich sehe gerade, Godzilla Minus One ist in der Top 250.
Oh, fuck, ja. Wo
auf 172. Yep. Also ich weiß nicht, ob er sich da halten wird, aber es ist cool, den überhaupt dort zu sehen.
Das ist gerade noch Hype.
Das ist schon gut.
Das ist gerade noch Hype. Ich habe Zweifel, ob der seinen Platz halten wird, ehrlich gesagt. Also den Platz wird er auf keinen Fall halten, halt, ob er es in
und
der
dann ist er eher also die letzten 50 ist er einfach ein ständiges Kommen und Gehen. Das wird lustig, wenn wir da irgendwann mal ankommen, weil dann ist halt so.
Machen wir einfach einen Screenshot
Tabula
bei der 200. Episode.
müssen wir echt machen, glaube ich.
Ja, oder wir orientieren
oder alle 10 Filme
neu.
Das wird schwer.
Irgendwie so, ja, wir haben noch lange Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Die nächsten 100 wird das noch nicht so relevant werden, denke ich.
Ja, eher nicht. Apropos die nächsten 100, dann sage ich doch mal, was wir nächstes Mal besprechen, was ihr nächstes Mal hört, nämlich reden wir nächstes Mal über Vertigo. Back to the Hitchcock. Back to the Hitch. The Hitchhiker's Guide to Hitchcock's Movies. Wir werden erneut über diesen wahren Klassiker aus Hitchcocks Filmografie sprechen. Und dieses Mal mit dem anderen Male Lead. Letztes Mal ja hier Cary Grant, dieses Mal Jimmy Stewart. Ich freue mich sehr darauf. Danke, dass ihr 100 Episoden mit uns mitgemacht habt. Dass ihr uns 100 Episoden lang zugehört habt, wie wir über diese Filme sprechen. Ich genieße es sehr jedes Mal. Danke, dass ihr beide dieses Lebenswerk mit mir angeht und weitermacht und tapfer durchhaltet.
Ich
super gerne,
genieße es sehr, weil dieser ganze Podcast, ich sag's immer wieder, ist ein Filmschulersatz für mich und ist ein zwingt mich dazu oder gibt mir die Möglichkeit, mein filmisches Interesse und mein filmhistorisches Interesse zu strukturieren und mein Research zu strukturieren. Wenn ich das so sagen kann. Ne? Weil sonst immer, wenn ich außerhalb des Podcasts Zeit habe, mir was anzugucken und mir denke, jetzt könnte ich mal irgendwas Historisches wieder angucken, bin ich einfach komplett lost und denke mir immer, oh Gott, wo fange ich an? Das ist jetzt und diese Podcast-Reihen, die wir haben, die geben mir die Möglichkeit, das einfach in eine Bahn zu lenken, an die ich mich dann halten muss. Und das ist hilfreich.
Ja, so
allein
diese Choice Anxiety einfach nicht.
Ich
so
rede einfach gern mit euch. Ja, das stimmt. Ich rede einfach gern mit euch, aber schön, dass
das
ihr...
Auch,
ja,
das
ja,
auch,
ja,
natürlich.
Die Gespräche sind teilweise... Ich erinnere mich sehr, sehr gut, sehr, sehr gerne auch an manche Gespräche, die wir hatten. Also auch... Ich meine, hatten wir nicht die Shining-Episode, mussten wir zweimal aufnehmen und die erste Aufnahme war so gut. Ich kann mich erinnern, wir hatten so ein gutes Gefühl.
Ja, ja.
Und ich weiß gar nicht, was los war und dann mussten wir es nochmal machen.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Ich glaube, ich habe es verkackt oder so.
Aber auch viele Gespräche, die wir einfach hatten, fand ich super. Deswegen, ich freue mich sehr auf die nächsten 5 Jahre.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. 2-5 more. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns nächstes Mal und bis dahin bleibt doch so tapfer wie wir, wenn wir 100 weitere Filme und dann nochmal 50 angucken. Bis dahin.
Tschüss. Danke fürs Zuhören, macht's gut.